Jahreslosung, die zweite. Ich weiß, Martina hat dasselbe Thema ja auch schon gehabt, aber wir haben festgestellt, dass wir sehr unterschiedlich rangegangen sind und dass es also gar kein Problem ist, das nochmal zu doppeln. Oder eigentlich, es ist zwar derselbe Text, aber es gibt wahrscheinlich keine oder kaum Doppelungen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich muss gestehen, ich habe das eigentlich, als ich das so gelesen habe, in den falschen Zusammenhang gestellt. Ja, man hat ja dann so eine Vorstellung, in welchem Zusammenhang steht das, gerade wenn man ein bisschen mehr in der Bibel zu Hause ist. Aber ich habe mich diesmal gründlich verhauen. Ich hätte es nämlich in den Kontext mit dem Vaterunser gesteckt, so in diesen Zusammenhang. Aber ja, ganz grob, also völlig falsch ist es ja auch nicht, vor allen Dingen inhaltlich nicht, aber es steht doch ein bisschen in einem anderen Kontext und den lese ich uns mal mit. Der hat es ganz gewaltig in sich, deswegen werde ich auslegen nachher doch nur die Jahreslosung, nicht diesen ganzen Zusammenhang, denn ihr wollt ja zum Abendessen zu Hause sein. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das alles auszulegen, wäre ein gewaltiges Ding, das wäre Stoff für eine Bibelwoche. Und das Ganze zu leben, dafür reicht ein Leben nicht. Oder ist jemand hier, der sagt, das habe ich alles im Griff? Also ich habe es noch nicht im Griff, sage ich mal ganz ehrlich. Aber ich möchte mich, wie gesagt, heute mal auf diesen eigentlichen Vers der Jahreslosung beschränken. Ganz klar, zwei Teile. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und dem wollen wir mal so ein bisschen nachspüren. Seid barmherzig zunächst mal mit den Schwachen. Seid barmherzig mit denen, die Fehler machen. Das ist ja immer so eine Sache. Wir sagen natürlich, jeder macht Fehler. Wer viel macht, macht viele Fehler. Wer nichts macht, macht alles falsch. Oder nur wer nichts macht, macht keine Fehler. Das sind die zwei Varianten von diesem Spruch, die es beide gibt. Und doch ist es ja eine Sache, wir leben gerade in einer Gesellschaft, also dass sich jetzt tatsächlich Politiker hinstellen und sagen, das habe ich falsch eingeschätzt, ich habe mich an der Stelle geirrt, das muss ich sagen, egal ob die nun politisch auf meiner Linie sind oder nicht, das finde ich erstmal eine Wahnsinnsleistung. Ist eigentlich untypisch für die Berufsgruppe. Ja? Und da muss ich einfach mal sagen, Hut ab. Ja, wie gesagt, egal ob ich sonst politisch teile, was die entsprechenden Personen so vertreten oder nicht, an der Stelle muss ich sagen, da steht jemand zu seinem Fehler und dann ist es hier wirklich, seid barmherzig mit denen, die Fehler machen. Erst recht, wenn sie auch noch eingestehen. Aber ich würde sogar sagen, lasst uns doch auch dann barmherzig sein, wenn der andere noch nicht mal seine Fehler zugeben kann. Seid barmherzig mit den Schwachen, die Mängel haben. Denn mal Hand aufs Herz, wer von uns ist vollkommen? Wer ist perfekt? Wir haben alle unsere Begrenzungen. Vor vielen Jahren, ja, gleich klingelt mein Handy wieder und zeigt an, dass die Fenster geöffnet werden sollten. Es war jemand schneller, macht sie mal auf, so 3-4 Minuten und dann wieder zu. Ja, jeder von, also genau, vor vielen Jahren war eine Allianzkonferenz in Siegen noch, also deutlich vor der Wende. Und da war das Thema Heil und Heilung. Und dann gab es ein Seminar, Heil auch ohne Heilung, Fragezeichen. Ich bin da hingegangen und die Antwort auf die Frage ergab sich eigentlich schon in dem Moment, als der Referent mit dem Rollstuhl reinfuhr. War ein Pfarrer, der mit als Erwachsener noch Kinderlähmung gekriegt hatte und seitdem querschnittsgelähmt war. Und der sagte, es gibt nicht die Unterscheidung behindert und nicht behindert. Jeder von uns ist behindert und hat seine Grenzen. Die sind nur in unterschiedlichen Bereichen und unterschiedlich ausgeprägt. Ja? Er konnte nicht laufen, dafür kann ein anderer nicht singen und wieder ein anderer. Ja, also jeder von uns hat Begrenzungen. Und deswegen seid doch barmherzig mit den Begrenzungen unter den Mängeln des anderen. Seid barmherzig mit denen, die schuldig sind, an uns selber. Seid barmherzig mit den Menschen, die an euch schuldig werden. Dazu gehört natürlich, dass ich erstmal sage, ja, der hat mich verletzt. Ich bin ein bisschen so erzogen, dass man sagt, naja, nimm dich nicht so wichtig und ist alles nicht so schlimm. Und dann ist der andere ja eigentlich gar nicht schuldig. Und dann kann ich ihm A nicht vergeben und ich kann auch nicht barmherzig sein. Also, weil ich ihn ja rauslasse, aber die Verletzung ist ja trotzdem da. Und da ist das Problem. Denn ich werde trotzdem irgendwo dann einen Groll entwickeln gegen jemanden, weil wenn ich die Verletzung leugne, davon ist sie ja nicht weg. Ja, hat sich mal jemand mit dem Hammer auf den Finger gehauen? Ja, und wenn du jetzt sagst, nö, hat nicht wehgetan, machen Kinder ja manchmal gerne, gerade wenn sie wissen, sie waren eigentlich selber schuld. Nö, hat nicht wehgetan. Hat es deswegen wirklich nicht wehgetan? Wird der Finger deswegen nicht blau? Ja, natürlich wird er blau und natürlich wird er dick. Ein Freund von mir, der hat mal mit dem Vorschlaghammer, ja, also die haben eine Mauer eingerissen und plötzlich fliegt der Stein raus und der Hammer wird also nicht gebremst und er kriegt die Finger zwischen Hammerstiel und Mauer. Und dann hat er den ganzen Tag noch weitergemacht. Abends musste er die Handschuhe vom Finger runterschneiden. Ja, also er hat so getan, als wenn nichts wäre und hat einfach weitergemacht. Aber natürlich war die Hand verletzt. Und das ist mit unserer Seele nicht anders. Davon, dass ich behaupte, nichts passiert, ist doch nicht nichts passiert. Die Verletzung ist doch trotzdem da. Und wenn ich also barmherzig sein will, heißt das nicht, wenn ich so tue, als wenn nichts gewesen wäre, heißt das ja nicht, dass nichts war. Ja, das ist eigentlich dieser entscheidende Punkt. Ich gebe zu, ja, du hast mich verletzt. Aber ich will dir das nicht nachtragen. Das ist deine Entscheidung. Ja, das ist dann Vergebung. Ich trage es dir nicht mehr nach. Ich will barmherzig sein mit dir. Aber nicht, ich tue so, als wenn nichts passiert wäre. Das ist nur unehrlich. Lasst uns barmherzig sein mit denen, die schuldig sind vor Gott, die gesündigt haben. Wie sagt Jesus, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das heißt wiederum nicht, dass ich nichts sage, sondern ich meine, wenn ein Kind sich in Gefahr begibt, ja, sei es, dass es auf die Straße zurennt, das ist die Geschichte, habe ich ja schon erzählt, dass unsere Rina mal auf die Straße losgerannt ist und ich habe einen Brüller losgelassen wie noch nie in meinem Leben. Ich glaube, ich hoffe, ich habe meine Kinder nie wieder so angebrüllt. Ich hatte ein Fahrrad in der Hand, ich konnte so schnell gar nicht zugreifen und die blieb also wirklich an der Bordsteinkante stehen, wie angewurzelt und die Autos fuhren so einen halben Meter vor ihr durch. War das lieblos von mir, dass ich sie angebrüllt habe? In dem Moment sicher nicht. Es war die einzige Chance, die ich hatte, sie noch rechtzeitig zu stoppen. Jetzt heißt das nicht, dass wir also Sünder anbrüllen sollten, aber Es heißt, dass Liebe auch bedeutet, dass ich Fehler anspreche. Die Frage ist nur, mit welcher inneren Haltung tue ich das? Haben wir jetzt einen Krimi geguckt und da hat eigentlich am Ende so jemand, war natürlich eine erfundene Handlung, aber hat am Ende jemand auf sein Recht verzichtet in einer bestimmten Situation und die anderen sagen, danke, das war ja sehr barmherzig jetzt von dir und daraufhin die Frau, von wegen, ich genieße den Blick vom hohen Ross runter. Die wusste das ja wenigstens, ja, dass das also nicht Barmherzigkeit war, was sie da an den Tag gelegt hat, sondern eigentlich eine Form von Arroganz. Und es kommt ganz, ganz oft auf die Motive an. Warum tue ich etwas? Wenn ich jemand auf Schuld anspreche, warum tue ich das? Tue ich das mit einer barmherzigen Haltung? Ich möchte dir helfen. Ich möchte dir sogar dienen. Ich stehe nicht über dir. Ich weiß, dass ich genauso meine Fehler habe. Ich bin kein Deut besser. Im besten Fall habe ich meine Macken gerade woanders und nicht an derselben Stelle. Das ist eine Haltung der Barmherzigkeit. Nicht Schwamm drüber, wir tun mal so, als wenn nichts passiert wäre. Denn mal ganz ehrlich, wenn ich jemanden von euch auf die Zehen trete und ich merke es nicht und ihr sagt nichts, dann mache ich das immer wieder. Und nicht aus Bosheit, sondern weil ich es nicht weiß. Ja, und manchmal ist es eben auch mit Schuld vor Gott so. Manchmal ist es einem nicht bewusst. Und manchmal kann es auch eine Hilfe sein. Ich habe mal gesagt, wie beim Alkoholiker, für den ist es ein wahnsinnig wichtiger Punkt, zu realisieren, die anderen merken es. Meine Eltern hatten einen Freund, einen trockenen Alkoholiker, der hat erzählt, der war Lehrer. Und der war also schon längst aus seinem Job rausgeflogen, ist aber jeden Morgen losgefahren, damit die Nachbarn denken, er fährt zur Arbeit. Ist dann irgendwo hin zum Saufen und ist dann nachmittags wieder zurückgekommen. Und irgendwann hat er gemerkt, ich sollte was gegen meine Sucht tun und ist dann zum Blauen Kreuz, aber nicht zum nächstgelegenen Verein. Im Siegerland gibt es in jedem Dorf fast eine Blau-Kreuz-Gruppe. Er ist also nicht zur nächsten Gruppe gefahren, sondern quer durch die Stadt ans völlig andere Ende, eben dann nach Eiserfeld in meinen Heimatort, ist da in die Gruppe, hat sich da hingesetzt, Kopf runter. Irgendwann geht's los und er traut sich mal so ganz langsam hochzugucken und da sitzt ihm gegenüber sein Nachbar. Hat nicht viel gebracht, kilometerweit zu fahren. Aber das ist total wichtig und es war für ihn ein Schlüsselerlebnis zu kapieren. Die Leute wissen es längst. Ich kann da gar nichts mehr verstecken. Und so ist es manchmal auch, wenn wir selber schuldig werden und ein anderer spricht uns an und macht deutlich, hey, wir haben es gemerkt. Es ist nicht mehr unter der Decke. Es kann also auch barmherzig sein, die Schuld anzusprechen. Das ist nicht der Punkt. Entscheidend ist die Haltung dahinter und ob ich den anderen jetzt verurteile oder nicht. Ich habe mich immer bemüht, spätestens seit wir Kinder haben, ob ich mir vorher dessen schon so bewusst war, weiß ich nicht, aber ich habe mich immer bemüht, Taten zu beurteilen und nicht Menschen. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich sage, da hast du Blödsinn gemacht oder du bist blöd. Ich denke, könnt ihr nachvollziehen, ja, dass es ein Unterschied ist. Ob ich sage, du hast hier in einer konkreten Situation Blödsinn gemacht oder ob ich sage, du bist blöd. Unsere Gila hatte mal eine Lehrerin, die so drauf war. Die war noch so DDR-Drill in der Grundschule. Falsche Antwort, wusste ich sowieso, du bist sowieso zu blöd dazu. Und das als Eltern hinten drin saßen. Ich habe das nämlich live gehört, nicht, ich war dabei. Also, ja, also wir haben sich die Haare hinten hochgestellt. Es ist das erste Mal, dass ich dankbar war, dass jemand krank geworden ist. Die Frau musste dann 2 Jahre früher aus dem Beruf raus, weil sie es nicht mehr geschafft hat. Nicht ihretwegen, ja, nicht aus Rache oder so irgendwie, aber ich war dankbar, dass Gila die Lehrerin losgeworden ist. Auf die Weise. Und das macht ja auch Gott nicht. Schießt uns ab. Ja, also den Fehler durchaus benennen, aber nicht den Menschen abschießen, nicht den Menschen verurteilen, barmherzig mit den Menschen umgehen. Seid barmherzig mit denen, die schuldig sind an unserer Gesellschaft. Ja, ich denke da auch an Politiker, ich denke an Leute, die im Mittelpunkt stehen, auch in der Gemeinde. Das kann man hier durchaus, ja, jemand, der Verantwortung übernimmt. Natürlich haben dann in solchen Positionen Fehler viel weitreichendere Folgen, als wenn mir das zu Hause beim Heimwerkern passiert. Ja, wenn ich ein Stück Holz zersägt habe, gerade dann kann ich mir halt ein neues holen. Da ist nicht so, da geht die Welt nicht gleich unter. Aber wenn man in der Öffentlichkeit, ja, also wenn ein Ministerpräsident sich jetzt hinstellen muss, ich habe das falsch eingeschätzt und deswegen sind so und so viele tausend Menschen gestorben, das ist schon eine andere Hausnummer. Aber je mehr ich in der Verantwortung stehe, umso mehr haben natürlich auch Dinge Folgen, die ich falsch mache. Ja, ist auch ganz klar, wenn ich mir einen Fehltritt erlaube als jemand, der auch für die Gemeinschaft irgendwo steht, auch in der Öffentlichkeit, hat das andere Konsequenzen, als wenn es irgendjemand anderes tut. Deswegen müssen wir einerseits uns dessen bewusst sein, und das gilt nicht nur für die Hauptamtlichen, sondern auch für jeden, der in Leitung, in so einer vorderen Rolle ist. Und lasst uns barmherzig sein mit diesen Menschen, egal ob das jetzt im christlichen Bereich ist oder im weltlichen. Das würde ich an der Stelle mal gar nicht unterscheiden. Und dann eine dritte Gruppe, lasst uns barmherzig sein mit uns selber. Also ich kenne zwei Gruppen von Menschen, das sind die einen, die aus ihrer eigenen Sicht gesehen überhaupt keine Fehler machen. Die haben das Problem hier nicht, die können diesen Punkt auslassen. Sitzt jemand hier, der keine Fehler macht? Zum Glück sind die Leute in unseren Kreisen eher in der Minderheit. Wir hatten mal einen Kollegen in Sachsen-Anhalt, der keine Fehler gemacht hat, bis wir uns dann vom Arbeitsgericht getroffen haben. Die meisten Christen aber haben eher das umgekehrte Problem. Da hat Gott ihnen lange vergeben, aber sie selber können sich nicht vergeben. Kennt ihr das? Dass man eine Sache schon 100-mal, vielleicht 1000-mal vor Gott gebracht hat und sie ploppt immer wieder auf und man schämt sich wieder, man fühlt sich wieder schuldig. Das ist vielleicht sogar der Teufel, der dann immer wieder sagt, da guck mal, da war was. Ja? Es gibt auch Leute, die gehen zu jedem Seelsorger, den sie greifen können, immer mit derselben Sache. Weil da haben 10 haben ihnen schon Vergebung zugesprochen über diese Sache und dann gehen sie zum 11. Und das hat meistens wirklich diese Ursache, dass sie sich selber nicht vergeben können. Dass sie sich selber verurteilen. Dass sie selber nicht sagen können, okay, ja, Gott hat mir vergeben. Was anderes ist, hat mich mal eine Frau angerufen und hat gesagt, du, ich brauche das einfach nochmal. Ich habe diese Sache doch vor Gott gebracht. Ich sage, ja, ich war Zeuge, ich war dabei. Du hast es vor Gott gebracht. Wir haben zusammen gebetet und ich habe dir die Vergebung zugesprochen. Zumindest ein Vorteil der Ohrenbeichte, ja, dass man das einfach, dass man einen Mensch hat, den ich sehen kann, dem ich in die Augen gucken kann und der mir das zusprechen kann im Namen Jesu. Vergeben tut Jesus, nicht der Seelsorger. Aber ich habe einen Menschen und in dem Falle konnte die Frau sogar anrufen und konnte nochmal fragen, ist das so? Habe ich das? Ich brauche einfach nochmal diese Gewissheit. Aber die war schon einen Schritt weiter. Denn ihr war klar, wenn ich es abgegeben habe, dann ist es vergeben. Und sie war nicht mehr an diesem Punkt, ich muss das jetzt nochmal und nochmal und 100-mal, sondern es war klar, wenn das so war und wenn ich mich da richtig erinnere, dann ist das Ding vom Tisch. Und sie brauchte einfach nur nochmal die Bestätigung. Ja? Lasst uns doch barmherzig sein mit uns selber. Wenn wir Fehler machen, wenn wir selber Mängel haben, und wenn wir schuldig werden. Und mit sich selber barmherzig sein heißt nicht sich rausreden, sagen, war nix, genau wie oben auch, sondern ja, hier ist was nicht gut. Hier habe ich was falsch gemacht, hier bin ich schuldig geworden. Hier habe ich meine Grenzen. Ja, das ist so. Und ich habe darüber Buße getan. Ich bin auch traurig darüber, ich bin nicht glücklich darüber. Aber ich weiß, dass ich einen Gott habe, der vergibt. Barmherzig zu sein mit sich selber. Und ich kenne viele Menschen, bei denen dieser Punkt die schwerste Übung ist, wenn wir das Ganze hier üben. Das ist jeder ein bisschen anders gestrickt. Ja, es gibt die, die selber keine Fehler machen. Die Fehler machen immer nur die anderen. Und am anderen Extrem sind die Leute, die immer mit dem Schild rumlaufen, ich war's, ich bin schuld. Und irgendwo dazwischen bewegen sich die meisten von uns. Ja, und da dürft ihr euch ja mal, wenn ihr eine ehrliche Einschätzung wollt, wo ihr da steht, fragt eure Kinder. die kriegen alles mit. Ja, also Kinder sind die besten Beobachter der Welt. Sie sind oft die schlechtesten Interpreten. Sie deuten vieles falsch, aber sie kriegen alles mit. Von daher, also wenn ihr da genaueres wissen wollt, ihr wisst, an wen ihr euch wenden könnt. Der zweite Teil, wie euer Vater barmherzig ist. Und wenn ihr jetzt euch wundert, auf der rechten Seite werden jetzt fast dieselben Punkte auftauchen wie vorhin. Von daher können wir da auch ein bisschen schneller durchgehen. Denn der Vater ist barmherzig mit den Schwachen, mit denen, die Fehler machen, mit denen, die Mängel haben. Ein Beispiel, das ich an der Stelle immer wieder bringe, das habt ihr wahrscheinlich, bis ich hier mal wieder gehe, 100 Mal gehört oder öfter, das ist David und Saul. Wenn ihr mich fragt, wer von den beiden hat eigentlich mehr verbockt, dann würde ich sagen David. Saul, naja, einmal hat er geopfert, obwohl er nicht opfern sollte, das durfte nur der Priester, einmal hat er Beute gemacht, wo er eigentlich keine machen sollte. Das waren eigentlich die beiden Dinge, weswegen er verworfen wurde. Was war bei David? Ehebruch, Mord. Er hat selbst, um seine Leute zu schützen, nicht immer so mit der Wahrheit gehalten. Er hat offen gegen Ordnungen Gottes verstoßen. Also wenn wir die Liste mal aufmachen wollen, da kommt eigentlich viel mehr zusammen, nach meinem menschlichen Ermessen. Der wesentliche Unterschied ist zwischen den beiden, dass David seine Schuld immer wieder eingesteht und die Vergebung sucht und die Nähe Gottes wirklich sucht. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen David und Saul. Und Saul ist eine Stelle, die mich also zutiefst erschüttert und immer wieder, wenn ich daran denke, das ist, als Samuel ihn zur Rede stellt, als er ihm Beute gemacht hat und Samuel so, ja, ich höre das hinten so Schafe blöken oder Rinder blöken, was ist denn das? Ja, die Leute wollten unbedingt Beute machen. Und dann sieht er die Gefangenen, ja, also wer ist denn das da? Sie sollten keine Gefangenen machen. Ja, ich habe gedacht, wir haben vielleicht eine verstärkte Verhandlungsposition, aber Gott hat da eindeutig gesagt, wie es laufen soll. Sie sollten keine Gefangenen und keine Beute machen. Und dann irgendwann haut Saul dann raus, ja, ich habe gesündigt, aber jetzt ehre mich vor dem Volk. Mal ehrlich, war das Buße? Das war doch eigentlich, jetzt hör auf zu nerven. Ich will mich hier feiern lassen für meinen Sieg. Und das war der Unterschied. David konnte zugeben, ich habe gesündigt, ich bin hier schuldig geworden und um Vergebung bitten. Während Saul eigentlich so, jetzt hör mal auf zu nerven, ja, ich habe was falsch gemacht, aber jetzt ehre mich bitte vor dem Volk, dass ich hier als der große, siegreiche König dastehe. Aber da, wo wir Vergebung suchen, da ist Gott barmherzig. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. 1. Johannes 1, ich glaube Vers 8, jedenfalls einer der letzten Verse in Kapitel 1. Gott ist barmherzig mit denen, die schuldig sind, an ihm oder an Menschen. Gott ist gnädig. Und Gott ist barmherzig mit uns selbst. Wenn wir Fehler machen, wenn wir Mängel haben, und wenn wir schuldig werden. Warum ist dieser zweite Teil so wichtig, auch wenn ich ihn jetzt hier kürzer abhandle als den ersten? Er ist deshalb so wichtig, weil wir nur dann barmherzig sein können, wenn wir selber Barmherzigkeit empfangen haben. Und jetzt weiß ich nicht, wie euer Elternhaus gewesen ist. Wenn ihr da viel Barmherzigkeit erlebt habt, Eltern, die vergeben können, wenn ihr Mist gebaut habt, dann ist euch das vielleicht auch in Fleisch und Blut übergegangen. Wenn ihr ein Elternhaus erlebt habt, wo wenig vergeben wurde, wo es für jeden Fehler drastische Konsequenzen gab, dann wird es euch auch schwer fallen, barmherzig zu sein. Und auch wenn ich keinen Gott kenne, der mir barmherzig ist, dann ist es auch für mich schwer. Während wenn ich den barmherzigen Gott erlebt habe, wenn ich erlebt habe, gespürt habe, dass Gott mir gnädig ist, dass Gott mit mir barmherzig ist, dann kann ich das auch weitergeben. Dann kann ich das auch nach außen tun. Und deswegen ist es so wichtig, diese Barmherzigkeit Gottes anzunehmen. Vielleicht, wenn ihr jetzt überlegt, ja, ich will das umsetzen, ist vielleicht sogar die Reihenfolge andersrum. Vielleicht ist der erste Schritt, wenn ihr das umsetzen wollt, wenn ihr sagt, ja, das will ich tun, dann ist vielleicht der erste Schritt, dass ihr euch mal einen Zettel nehmt und aufschreibt, wo Gott mit euch schon alles barmherzig gewesen ist, wo ihr das erlebt habt, wo ihr das angenommen habt. Und dass ihr sagt, das habe ich erlebt und deshalb will ich jetzt das auch wieder an andere weitergeben. Denn wenn ich keine Barmherzigkeit kenne, dann kann ich auch keine weitergeben, dann kann ich auch keine leben. Aber wenn ich Barmherzigkeit, wenn ich Gnade, wenn ich Vergebung erlebt habe in meinem Leben, dann kann ich das auch weitergeben an andere. Und das wünsche ich mir, dass wir das auf die Reihe kriegen. Nochmal, es geht nicht, Barmherzigkeit heißt nicht Schwamm drüber, so tun, als wenn nichts gewesen wäre, sondern Barmherzigkeit heißt eigentlich, lasst uns gucken, wie wir sinnvoll und gut mit den Dingen umgehen können. Und das möchte ich üben, das möchte ich lernen. Und versucht auch mal ehrlich zu fragen, wo fällt es mir eigentlich am schwersten? Ich habe ja ein ganz breites Feld an Möglichkeiten genannt. Fällt es mir am schwersten, mir selber zu vergeben? Dann möchte ich dir sagen, Gott vergibt dir. Gott ist dir gnädig, Gott ist barmherzig mit dir. Dann seist du doch auch. Oder sind es Leute, die dir an einer bestimmten Stelle wehgetan haben, die dich an einer bestimmten Stelle verletzt haben? Dann lass dich heilen. Gott ist mit dir barmherzig, ist dir barmherzig und möchte diese Verletzung auch heilen. Und Gott ist barmherzig mit dem anderen, der dich verletzt hat. Aber oft ist es auch so, dass ich den einfach rausnehme. Wo liegt bei dir der Punkt, wo du sagen würdest, da fällt es mir am schwersten? Lasst uns zusammen beten. Herr, du bist uns barmherzig oder barmherzig mit uns. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dafür die Augen öffnest, dass du uns zeigst, wo überall du schon barmherzig mit uns gewesen bist und wo du es noch sein willst. Aber dann hilf doch, dass wir als deine Kinder deine Barmherzigkeit auch weitergeben können. Weitergeben können innerhalb der Gemeinde, weitergeben können innerhalb der Familie, weitergeben können da, wo wir mit Menschen zusammenkommen. Und hilf, dass deine Barmherzigkeit auf uns ansteckend wirkt. Amen.